wenn ich unterwegs bin, wo man auf sehr viel Widerstand stoßen kann, was mir gleich in der ersten Gemeinde direkt passiert ist. Heutzutage haben wir Informationsfluss überall. Ja, Radio, Fernsehen, Internet, Google, Social Media, Twitter, es gibt alles. So viel Informationszugang, wie wir heutzutage hatten, hatte keine Generation der Welt immer. Ja, und wir können das auch mit dem Smartphone überall in der Welt. Also wenn ich in Nepal in unseren Krankenhäusern bin, wenn ich an der richtigen Stelle stehe, kriege ich 4G. Ja? Wir kriegen das fast bis an die Enden der Welt. Aber es ist unheimlich schwierig, die Wahrheit herauszufinden heutzutage. Fake News sind überall. In Russland führt man keinen Krieg gegen die Ukraine, das ist eine spezielle Operation. Trump, er ist ja momentan gerade nicht an der Macht, aber wer weiß, wann er mal wieder auftaucht, der hat den Begriff der alternativen Wahrheit geprägt. Also es gibt nicht mehr eine Wahrheit, es gibt auch eine alternative Wahrheit und viele Leute glauben die, weil das viel bequemer ist. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ist das eine Sache der Neuzeit? Ist das die Plage, mit der wir uns heutzutage hier rumschlagen müssen? Nein. Es gibt schon Fake News und Manipulation in der Bibel. Es ist nichts Neues. Ich denke nur, der Level hat sich geändert. Ich möchte euch heute Morgen mitnehmen in, wenn ich meinen Klicker, guck mal, ich kann das Mikrofon ja mitnehmen, wenn ich meinen Klicker habe, in Johannes und 9. Ich werde auch das erste Mal, das habe ich noch nie vorher gemacht, über ein ganzes Kapitel reden. Also ich hoffe, ihr habt euer Essen dabei, den Schlafsack auch unter den Tisch gerollt. Nee, keine Angst, ich mache das schnell. Hoffe ich zumindest. Kommt mit mir 2000 Jahre zurück in eine Geschichte, die ihr höchstwahrscheinlich alle kennt, zumindest die ersten Verse. Aber die meisten Leute hören nach Vers 8 auf und die meisten Predigten hören nach Vers 8 auf. Wir gehen diesmal komplett durch. Die Heilung eines Blindgeborenen. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt aus blind war. Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen den Sünden seiner Eltern? Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden der Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen. Denn nicht mehr lange und die Nacht bricht herein, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Der erste Satz ist nicht nur eine Einleitung, das ist schon eine Aussage. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt aus blind war. Jesus sieht den anderen. Der andere ist blind, der kann ihn gar nicht sehen. Jesus hat uns schon gesehen, bevor wir ihn überhaupt sehen konnten. Der hat schon einen Plan für uns in dem Ganzen. Die Jünger fragen Jesus dann, wer ist denn jetzt schuld an seiner Blindheit? Wir sagen heutzutage, bitte, ja, Schuld an Krankheit, wo kommt das jetzt her? Aber in der jüdischen Kultur ist das ganz tief verankert. Wenn jemand krank ist, dann hat da jemand Sünde begangen, ist jemand schuldig. Und jetzt können wir sagen, oh, das ist ja 2000 Jahre her, das hat mit uns nicht viel zu tun. Wir leben in einer hinduistischen Kultur in Nepal und mein Chef Kapil, den ich euch vorgestellt habe, der kommt aus einem entlegenen Gebiet in Nepal, in Rukum. Seine Mutter ist, als er 11 Jahre alt war, gestorben, weil man ihr nichts zu trinken gegeben hatte, als sie Durchfall hatte. Die ist also verdurstet sozusagen in Anwesenheit der Leute, weil man dachte, wenn man noch mehr Wasser reinfüllt, kommt mehr raus. Danach, ein Jahr später, ist sein Vater vom Baum gefallen, als er Gras schneiden wollte. Damit war er vollweise und keiner wollte ihn haben, weil er war schuld am Tod seiner Eltern. Er war verflucht und keiner wollte ihn aufnehmen, weil er ja verflucht ist als Zweijähriger, weil das seinen Eltern passiert ist. Zum Glück, kann man sagen, hatte sein Onkel auch seine Frau verloren, der galt auch als verflucht. Also haben sich die Verfluchten zusammengetan und sind gemeinsam groß geworden. Und was genial ist, dass Gott trotz dem, was diesem jungen Mann damals passiert ist, diesem Kind passiert ist, daraus einen Leiter für eine christliche Organisation gemacht hat, der mit vollen Herzen und vollen Elan arbeitet und genau weiß, wie es den Menschen gibt in dieser Kultur, in diesem Verfluchtsein. Gott kann das nutzen. Ja? Ein Zweijähriger kriegt die Schuld der Welt aufgehalst. Und hier ist es genau dasselbe. Es wird erstmal gefragt, wer ist denn schuldig an seiner Blindheit? Und dann sagt Gott, in dem Fall Jesus, Leute, das mache ich jetzt nur, damit 2000 Jahre später hier in Stade jemand über diesen Text reden kann. Das ist der Hintergrund davon. Ich weiß nicht, ob der Blinde so happy gewesen wäre, wenn man ihm das damals gesagt hätte. Aber verfolgen wir mal seine Geschichte, weil die ist unheimlich beeindruckend. Die hört nämlich nicht damit auf, dass er geheilt wurde. Dann fängt die Sache erst richtig an. Aber gehen wir doch erstmal dahin, wie er geheilt wurde. Dann spuckte er auf die Erde, vermischte den Lehm mit seinem Speichel zu einem Brei und strich ihn in die Augen, strich ihm den Blinden auf den Augen. Daraufhin sagte er zu ihm, geh und wasch dich im Teich Siloa. Siloa bedeutet Gesandter. Da ging der Mann und wusch sich und kam sehend zurück. Der Text hat mich von meiner Kindheit auf verwirrt. Jesus hat so viele Sachen gemacht. Ich bin Ingenieur, ich mag Sachen gerade. 1-0. Der hätte jetzt ja sagen können, mach deine Augen auf und dann wäre die Sache gegessen gewesen. Das hat Jesus nicht gemacht. Das beschäftigt mich seit meiner Jugend. Ja, Hand auflegen hätte ich auch noch akzeptiert. Aber jetzt auf den Boden spucken, rummatschen in die Augen in Zeiten von Corona. Liebe Mediziner, tut das nicht. Schmier bitte nicht deinen Leuten Matsch in die Ohren. Ja, es ist unglaublich, was er hier gerade gemacht hat. Und dann habe ich geguckt, da muss doch eine Begründung dahinter sein und habe angefangen, in theologischen Sachen zu wühlen und getan und habe ein paar Sachen rausgefunden und sagte, ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Ich kann euch einfach nur sagen, ich weiß es nicht. Aber drei Sachen kann ich aus diesem Text ganz klar heraussehen. Das erste, Jesus macht es manchmal anders, wie wir uns das denken. Und zwar relativ oft. Und wenn wir ehrlich sind, recht oft. Zweitens, der Blinde kann und darf sich selber entscheiden, ob er zum Teich geht und sich die Augen auswäscht oder sagt, ja, du mich auch. Er hat eine Entscheidung getroffen, das zu tun. Das war für einen Blinden schon ein Aufwand. Ja? Der musste einmal durch die Stadt durch, in diesen Teich, da war es auch immer voll, und hat sich die Augen gewaschen und dann ist er gesund geworden. Das Dritte, und ich bin nicht so der Typ, der so mit Worten gerne rumspielt, dass der Teich Gesandter heißt, war vielleicht wirklich von Bedeutung, weil der Blinde wurde gesandt zum See, Gesandter von dem wahren Gesandten Gottes. Egal. Der Hauptfakt ist ein ganz anderer. Jesus hat einen von Geburt auf Blinden geheilt. Der kann endlich sehen. Leider interessiert das an diesem Tag keinen. Gar keinen. Der Hauptfakt ist diese Heilung. Und keine Sau interessiert's. Nur eine kleine Frage in die Runde. Lasst uns bitte in der Gemeinde die Augen offen halten, dass wir nicht um die Nebensächlichkeiten einen großen Altar bauen, permanent da drumherum tanzen und die Hauptsache vergessen, warum wir hier zusammen sind. Vielleicht gerade auch in Zeiten von Covid. So, auf geht's zur, genau, Verse 8 bis 12. Seine Nachbarn und andere, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten einander, ist das derselbe Mann, der Bettler? Einige meinten, er sei es, andere meinten, nein, aber er sieht aus wie er. Der Bettler aber sagte immer nur, ich bin derselbe Mann. Da fragten sie ihn, was ist geschehen, wie wurden deine Augen geöffnet? Und er erzählte, der Mann, den sie Jesus nennen, machte aus Lehm und Speichel einen Brei, den er mir auf die Augen strich. Und dann sagte er, geh zum Teich Siloa und wasch dich. Ich ging und wusch mich und nun kann ich sehen. Wo ist er jetzt? Fragten sie. Das weiß ich nicht, erwiderte er. Merkt ihr, keiner freut sich mit diesem Blinden. Der sitzt da, der kann von Geburt auf nicht sehen, jetzt auf einmal kann er sehen und erst glauben sie ihm nicht. Alle reden erst einmal über ihn, nicht mit ihm. Kennen wir das aus der Gemeinde? Nein, natürlich nicht. Ja. Keiner hier scheint direkt mit diesem Ex-Blinden, nun Sehenden zu kommunizieren. Erst als er oft genug sagt, ich bin immer noch derselbe Mann, dann gehen sie ein bisschen tiefer, er erzählt seine Geschichte. Das ist übrigens nicht das letzte Mal, dass er diese Geschichte erzählen wird. Aber mit ihm freuen tut sich bis jetzt keiner. Daraufhin brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Nun hatte Jesus den Mann an einem Sabbat geheilt. Ihr könnt euch denken, was jetzt kommt. Die Pharisäer ließen sich von dem Mann alles erzählen. Er berichtete, er strich mir den Brei auf die Augen, die Version wird kürzer. Ja? Und als ich abgewaschen hatte, konnte ich sehen. Einige der Pharisäer meinten, dieser Mensch, Jesus, kommt nicht von Gott, denn er bricht das Gesetz und arbeitet an einem Sabbat. Andere dagegen sagten, aber wie könnte ein gewöhnlicher Sünder, Jesus, solche Wunder tun? So gingen ihre Meinungen über ihn weit auseinander. Da befragten die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, noch einmal und wollten wissen, dieser Mann, der dir die Augen geöffnet hat, was meinst du, wer er ist? Der Mann erwiderte, er muss ein Prophet sein. Ein Prophet ist ein Gesandter Gottes. Was macht man, wenn man nicht weiß oder nicht versteht, was da gerade passiert? Man googelt es. Das war vor 2000 Jahren etwas schwieriger. Man ging also zu den Pharisäern. Denen, wo man glaubte, die waren schlauer wie man selbst, die man fragen konnte. Und man holt sich da Rat. Es wird dabei auch gleich offiziell, weil die auch sehr viel Macht hatten. Ne? Sie bringen den Blinden zu den Pharisäern, ich meine den Ex-Blinden, ja, zu den Pharisäern. Die sollten jetzt mal erklären, was da passiert ist. Aber ich meine, sie hören zumindest erst am Anfang mal zu. Das haben die anderen nicht gemacht. Aber dann geht los. Sie fangen sich an zu zanken über das, wie es passiert ist. Ja, es kann ja nicht sein, dass jemand am Sabbat geheilt wird, dann kann das ja alles nicht passen. Und am besten hätte diese Heilung von einem staatlich geprüften Heiler der Pharisäer zu dem Zeitpunkt eines Nicht-Sabbats um die Uhrzeit passieren müssen. Dann wäre es vielleicht akzeptiert worden. Ja. Da wurde jemand, der von Geburt aus blind ist, geheilt und die religiösen Lehrer und intellektuellen Leiter zanken sich, ob das richtig gemacht wurde. Und aus lauter Hilflosigkeit befragen sie ihn nochmal, was denkst du denn, wer dieser Mensch ist, der dich geheilt hat? Und er sagte, es muss ein Prophet sein, Prophet ist Gesandter Gottes. Damit wäre das ja schon wieder so eine offizielle Sache von Gott. Sie dienen ja auch Gott, also gucken wir mal, ne? Man sucht den Fehler im System, anstatt der Wahrheit ins Auge zu schauen. Kennt ihr das? Also mir kommt das sehr bekannt vor. Ja? Gut, schauen wir, wie es weitergeht. Die führenden Juden wollten nicht glauben, dass der Mann blind gewesen war. Deshalb ließen sie seine Eltern holen und fragten, ist das euer Sohn? Behauptet ihr, dass er von Geburt an blind gewesen ist? Wenn das stimmt, wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworten, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wir wissen nicht, warum er jetzt sehen kann oder wer ihn geheilt hat. Er ist alt genug, um für sich selbst zu sprechen. Fragt ihn doch selber. Finde ich gut. Das sagten sie aus Angst vor den führenden Juden, weil diese angekündigt hatten, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der Jesus als Christus bezeichnet. Deshalb sagten die Eltern, er ist alt genug, um für sich selbst zu sprechen. Fragt ihn doch selbst. Also so eine Daily Soap im Fernsehen könnte das nicht besser machen. Ja? Stellt euch vor, ihr seid die Eltern von jemandem, der blind geboren ist und der kann wieder sehen. Und das Erste, was passiert ist, dass euch die Öffentlichkeit abholt, um euch sozusagen vor Gericht zu verhören und ihm erstmal zu fragen, ist das dein Sohn? Ist der wirklich blind geboren? Ich meine, der ist erst seit 30 Jahren bettelnd auf der Straße. Der hat das alles nur gespielt. Ja? Und dann werden sie vor dieses offizielle Komitee gezerrt. Und sie wissen schon, wenn sie jetzt das Falsche sagen, dann werden sie aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Ich finde das eine absurde Situation, die hier passiert. Ja? Und dann kommt das Verhör. Ist das dein Sohn? Wurde er blind geboren? Wieso kann er jetzt sehen? Woher sollen die das wissen? Und die Eltern finde ich zumindest, verhalten sich hier sehr, sehr schlau. Sie sagen, ja, es ist unser Sohn, aber den Rest bitte redet mit ihnen. Ja? Man wird irgendwie das Gefühl in dieser ganzen Situation nicht los, dass es keinen dieser Schriftgelehrten und Pharisäer eigentlich wirklich interessiert, was da passiert ist. Sondern sie haben eigentlich ihre Meinung schon lange festgelegt. Und es ist schon ganz klar, was da passiert, müssen wir jetzt irgendwie so hinbiegen, dass das in das passt, was wir glauben. Und das ist die feste Grundlage für Fake News. Das ist genau das. Wir glauben das, was wir glauben wollen, weil das bequemer ist. Ja, das wird hier ganz einfach schon durch die Hintertür reingeschoben. Sie wollen einfach nicht sehen und glauben, dass dieser von Jesus geheilt wurde. Das passt nicht in ihr Weltbild, das passt nicht in das, was sie lehren, also kann es das nicht geben. Und die Entscheidung ist für sie, glaube ich, schon längst gefallen. Eigentlich fragen sie nur noch nach der Bestätigung ihrer Meinung. Ja, und ganz nebenbei, wer nicht dieser Meinung ist, wird gleich mal aus der Synagoge ausgeschlossen, der Kirche rausgeschmissen, im sozialen Beziehungen und im Netzwerk rausgeschmissen. Das ist das Gleiche, was gerade in Russland passiert, wenn man was gegen den Krieg sagt, der ja nicht existiert, weil das eine Spezialoperation ist. Man verschwindet, man taucht unter, man wird ausgeschmissen. Die alternative Wahrheit steht schon fest. Und wer dieser alternativen Wahrheit nicht folgt, der wird aus dem Weg geräumt. Da riefen sie den Mann, der blind geboren worden war, zum zweiten Mal herein und ermahnten ihn. In meiner Übersetzung sagt sie, ermahnten ihn. Gib Gott die Ehre und sag die Wahrheit, denn wir wissen, dass dieser Mann ein Sünder ist. Da steht schon fest, dass Jesus ein Sünder ist. Über den ging es ja gar nicht. Wir redeten ja jetzt erstmal nur über den Blinden, der geheilt wurde. Ne? Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist, erwiderte der Mann. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Aber was hat er mit dir gemacht, fragen sie. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt, fragen sie. Das habe ich euch doch bereits erzählt, rief der Mann. Habt ihr denn nicht zugehört? Was wollt ihr denn noch einmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Leute, dieser Mann war die unterste Kategorie, die es gab. Ein blinder Bettler an der Straße. Der wird vor das höchste Gericht, eine Mischung aus dem Papst und Scholz gezehrt, ja, und wird fertig gemacht. Und dann hat der die Guts, hat der die Motivation zu sagen, Leute, wollt ihr es eigentlich nicht verstehen? Ja, ich lasse mich nicht manipulieren. Ich bin geheilt. Guckt mich an. Ja, du weißt, dass Jesus, der dich geheilt hat, ein Sünder ist, wird ihm unterstellt, direkt. Das wird ihm ins Wort gelegt. Ich weiß nicht, ob wir die Motivation hätten, das zu widersprechen, wenn uns das jemand vor die Nase hält auf der Position. Und er bringt die Fakten wieder auf den Tisch. Das finde ich sehr begeisternd bei diesem jungen Mann. Der hat den Kopf in diesem ganzen Durcheinander. Man muss das mal vorstellen, was dem passiert ist. Ja? Und er bringt die Fakten wieder auf den Tisch. Seht, jetzt kann ich sehen. Und die Antwort der Pharisäer erinnert an eine hängengebliebene Schallplatte. In diesem Kontext kann ich das sagen. Wenn ich das bei meiner Tochter sage, guckt die mich groß an und sagt, was ist eine Schallplatte? Ich habe es euch doch dreimal erzählt. Ihr wollt es doch gar nicht wissen. Ihr seid nicht nur blind, sondern auch taub. Ihr wollt nur Jesus etwas anhängen. Und dann hat er diesen Punkt an Mut, sie auch noch zu verhöhnen. Und sagt ihnen, wollt ihr auch seine Jünger werden? Und dann platzt leider dem Pharisäern auch der Kragen. Aber dieser Schritt von diesem Mann, der auf der Straße gebettelt hat. Ich war gestern in Stade auf dem Markt. Ihr habt auch hier in Stade einige Leute, die sind unterste Schicht hier. Die stehen an der Straße und betteln. Und ich musste an diese Geschichte denken. Und jetzt überlegt euch, dieser wird hier von den Stadtrat, höchstwahrscheinlich vielleicht von den Landesrat geschleppt, und dem wird das angetan, was diesem Mann jetzt getan wird. Es ist unglaublich. Der ehemals Sünder, Blinde, Verstoßene, auf der Straße Sitzende, der seinen Lebensunterhalt erbetteln musste, sagt jetzt den leitenden, führenden Gebildeten, dass sie es nicht verstehen wollen. Wollt ihr auch seine Jünger sein? Und ich bewundere diesen Mann, ich weiß nicht, wie ich reagiert hatte, der ehemals Blinde wird jetzt zum Sehenden. Das ist das Sehen, nicht die Augen und der Rest. Der hat's verstanden. Nicht physikalisch, sondern im Herzen. Und die, die eigentlich sehen sollten, die Gelehrten, die die Schrift verbreiten sollen, die dafür zuständig waren, genau das zu machen, die machen die Augen absichtlich zu. Mann, hat Gott einen Humor. Ich bin so dankbar, dass der uns diese Geschichte überliefert hat. Da beschimpften sie ihn und sagten, du bist sein Jünger, wir aber sind Jünger Moses. Das war übrigens 1200 Jahre davor, dass Moses gelebt hat. Keiner von denen hat den je gesehen, gekannt oder sonst was gemacht. Dem glauben sie aber mehr. Wir wissen, dass Gott zu Mose gesprochen hat, doch von diesem Mann wissen wir nicht einmal, woher er ist. Seltsam, entgegnete der Mann. Er hat meine Augen geheilt und ihr wisst nicht, woher er ist. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört, aber er hört die, die ihn anbeten und seinen Willen tun. Solange die Welt besteht, hat noch niemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet oder öffnen können. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er so etwas nicht tun. Sagt der Blinde jetzt, der ungebildete Blinde sagt das. Da hielten sie ihn vor, du bist ganz in Sünde geboren und willst uns belehren? Und sie warfen ihn aus der Synagoge. Der Blinde sieht, die Sehenden machen die Augen zu. Er hat es verstanden. Man kann jetzt im Alten Testament, in Jesaja beispielsweise, gibt es viele Stellen, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Und die weisen alle auf den Messias hin, den Gesandten, der kommt, um zu erlösen. Die Pharisäer wussten das. Der Blinde wusste das sogar, der hat das auch gehört gehabt. Die einen machen die Augen zu, der andere zitiert es, damit die anderen es verstehen, aus der eigenen Tora, die sie lehren. Und was machen sie? Sie schmeißen ihn aus der Synagoge, aus dem sozialen Netzwerk, aus allem raus. Und sie fallen sogar zurück an den Anfang. Erinnert euch noch, einer ist schuldig. Sie sagen ihm, du bist blind, weil du in Sünde geboren bist. Die haben ganz vergessen, der sieht ja jetzt gerade, ne? Die Sünden sind ja weg, nach dem Konzept. Ja? Du bist in Sünde geboren, das kannst du nicht einfach wegmachen. Sie gehen zurück zum Anfang, die Phrase wird wiederholt. Wir glauben dir nicht, weil wir wissen, dass du ein Sünder bist und wir brauchen dir auch gar nicht mehr glauben. Der hätte die besten Argumente der Welt haben können, der wäre nicht mehr durchgekommen. Und dann wird er rausgeworfen. Aber, und jetzt kommt das Schöne an der ganzen Sache, und deswegen müssen wir dieses Kapitel auch im Ganzen lesen. Als Jesus hörte, was geschehen war, suchte er den Mann auf und sagte, glaubst du an den Menschensohn? Der Mann erwiderte, sag mir, wer es ist, Herr, denn ich würde gern an ihn glauben. Du hast ihn gesehen. Sehen, Augen, jetzt kann er ja, aber nicht nur da, sondern mit dem Herzen sehen. Wir haben ein schönes Lied darüber, sagte Jesus. Und jetzt spricht er mit dir. Ja, Herr, antwortete der Mann, ich glaube. Und er fiel vor Jesus nieder und betete ihn an. Die Pharisäer, die Gemeinde, die Synagoge schmeißen ihn raus. Und Jesus geht zu ihnen hin. Die frommen Menschen, die Kirche, haben ihn abgewiesen, aber Jesus nimmt ihn auf. Was machen wir mit den Menschen, die von der Religion und allem dem enttäuscht sind? Was machen wir mit den Menschen, die durch sowas gegangen sind? Geistige Traumas. Wir sollen sie wie Jesus aufsuchen und einfach mal da sein. Jesus spricht mit den Geheilten und kommt dann auch direkt zum Punkt. Glaubst du, dass ich der Menschensohn bin, der Ben Adam, nachher auch der Auserwählte, der Messias, der Gesandte? Und da bringe ich uns auch noch eine Frage mit. Glauben wir eigentlich nur an die Systeme oder glauben wir an die Person? Ich weiß, das ist jetzt eine ganz böse Frage, dass ich das unterstelle. Aber ich glaube, dass wir manchmal in Gemeinden in das Schema hineinfallen und das Schema leben, anstatt die Person Jesus zu leben. Nimm das einfach mal so mit. Alles, was ich hier sage, predige ich übrigens zu mir selber, sonst würde ich das hier nicht machen. So, da sagte Jesus zu ihm, zum Gericht bin ich in die Welt gekommen. Ich bin gekommen, die Blinden sehend zu machen und denen, die sich für sehend halten, zeige ich, dass sie blind sind. Die Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten ihn und fragten, willst du damit sagen, dass etwa auch wir blind sind? Ja, genau. Wenn ihr blind wärt, wärt ihr unschuldig, erwiderte Jesus. So aber bleibt ihr schuldig, weil ihr behauptet, sehen zu können. Jesus sagt hier nicht, ich bin gekommen, um euch alle zu erlösen. Er sagt, ich bin gekommen zum Gericht. Um das zu verstehen, müssen wir das Ende anschauen. Ja, wir feiern Ostern und Weihnachten, das sind immer die Feste, wo es so schön darum geht, dass er ja gekommen ist, um zu erlösen. Nee, er ist gekommen zum Gericht. Ganz böse darüber zu predigen. Die Pharisäer realisieren, es geht hier auf uns. Ja. Stellen sich erstmal doof, meinst du wirklich uns? Ja, ich meine euch. Aber was wirklich ihre Sünde am Ende ist, dass sie es wissen und wissentlich das andere tun. Und das stellt Jesus hier ganz klar heraus. Man sagt, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Das ist deutsch, das ist sehr deutsch. Jesus sagt hier, wenn du wirklich blind gewesen wärst, hätte ich dir vergeben, hätte ich es dir durchgehen lassen. Aber du bist es ja nicht. Also lasst uns auch vor uns selber ehrlich sein und ab und zu mal ein bisschen selbstkritisch hineinschauen, wo verarschen wir uns selber? Wo glauben wir das, was wir glauben wollen, anstatt das zu glauben, was Jesus uns wirklich aufgetragen hat zu glauben? Die Pharisäer haben sich hier anders entschieden. Die Geschichte steht in der Bibel, damit wir das heute auch mit Nein nehmen können. Wo machen wir uns schuldig, weil wir die Augen zumachen, absichtlich zumachen, vielleicht sogar mit frommen Argumenten geschmückt zumachen und nicht das sehen, was Gott uns vor die Augen gestellt hat? Das lasse ich einfach so stehen. Ich könnte noch Stunden darüber reden, das wisst ihr, ne? Ja. Er ist ganz überzeugt davon, werde ich nicht machen. Aber ich möchte euch noch das, was ich aus diesem Text gelernt habe, als ich ihn durchgegangen bin, mitgeben. Ja? Was ihr damit macht, ist euer Bier. Ja? Das dürft ihr ganz frei selber machen. Also, was habe ich gelernt? Gott macht Sachen anders, wie wir uns das denken. Und wenn er Spucke mit Erde matscht und das in die Augen drückt, dann akzeptieren wir das und nehmen das mit. Das tut vielleicht auch weh, das ist bescheuert für unsere Sache, aber manchmal macht Gott Sachen anders, wie wir das wollen. Zweitens, mach, was Gott dir vor die Füße legt, solange es noch Tag ist. Ich bin kein Eschatologe, aber was ich in den letzten Jahren sehe, was hier in der Welt passiert, lest mal bitte Lukas 21, die Verse 7 bis 11 durch, dann weiß ich, dass nicht mehr viel Zeit übrig ist. Ja? Aber anstatt darüber zu diskutieren, was da passiert, vielleicht einfach fragen, was ist meine Aufgabe jetzt in dieser Zeit? Wozu hat Gott uns das gegeben? Nicht wann, sondern wo, solange es noch Tag ist. Das Dritte, behaltet die Offenheit, auf Gott zu hören, Jesus zu begegnen und entlarvt Fake News und Manipulation. Aber ihr müsst unheimlich aufpassen. Jeder QAnon-Anhänger ist fest davon überzeugt, dass was er sagt, die Wahrheit ist. Und ich glaube, der Einzige, der das wirklich sachlich auseinanderlesen kann, ist Jesus. Und das bringt uns auf den nächsten Punkt. Konzentrier dich auf die Fakten und die Hauptpunkte. Diese ganze Geschichte bedeutet, dass ein Blinder geheilt wurde. Nicht, wie es passiert ist oder wer was falsch gemacht hat dabei. Jesus hat einen Blinden geheilt und das ist vorher noch nicht passiert. Ja? Und die letzte Sache ist die wichtigste. Begegne Jesus persönlich. Er weiß genau, was du brauchst. In dem Licht Jesu, ich mag diese Phrasung nicht so sehr an sich, wird relativ klar, was wahr ist und was nicht. Und deswegen sind wir auch als Gemeinde zusammen. Manchmal ist jemand verblendet und wir müssen da gemeinsam durch. Begegne Jesus persönlich, er weiß, was du brauchst. Er kennt die Wahrheit und alles, was dich treibt, kann er heilen. Ihr seid erlöst. Im wörtlichen Sinne und jetzt auch von mir. Nehmt diesen Text mal in der nächsten Woche bitte zur Hand und liest den nochmal im Zusammenhang, was Gott euch sagen will. Ich hätte wirklich noch Stunden darüber reden können. Amen.